ARD.
Wenn ich die sehe, dann kann ich schon ein bisschen so einschätzen, okay, welche Kategorie geht sie jetzt ungefähr. Mhm. Aber manchmal auch nicht.
Was würdest du mir denn empfehlen? Also ich stelle mich mal hin, dann siehst du, ich aussehe, mein Körper so.
Ja.
53 Jahre alt.
Mhm.
Kurze dunkle Haare.
Ja, und auch sehr weibliche Figur.
Dankeschön.
Ja, das finde ich sehr gut. Also weibliche Figur, kann man wirklich vieles tragen. Mhm. Sowas Elegantes, Enges. Ein bisschen mit Spitze.
Also du hast immer schon gleich eine Idee, ne, wenn du einen Menschen siehst. Das finde ich
ja,
gut.
Ja, meistens schon.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Ja, ich will jetzt eine spannende Stunde Radiotalk mit Fan Xia verbringen. Sie ist eine der angesagtesten Brautmodendesignerinnen Deutschlands mit einer sehr besonderen Lebensgeschichte auch noch dazu. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr und ich fühle mich sehr geehrt.
Ja, und eine Premiere, das ist dein erstes Mal im Radio, ne?
Ja, total. Ja, als ich in dem Studio kam, habe ich gedacht, wow, hier, dieser Sound ist so schön.
Ja.
Das merkt man total und ich bin schon sehr aufgeregt. Ja.
Ach, das kriegen wir ganz locker hin. Wir haben übrigens beschlossen, dass wir uns duzen,
ja.
Weil du bist sehr jung und ich bin Berufsjugendliche. Insofern passt es ganz gut.
Das klingt wunderbar.
Wir haben jetzt Mitte April, das heißt die Hochsaison für Hochzeiten. Das ist ja so im Mai, nehme ich an, oder? Da geht's los?
Nee, tatsächlich. Nee? Die Hochsaison fängt ab circa September an.
Ach so.
Bis April. Also jetzt haben wir dann wieder so.
Aber das ist die Hochsaison bei dir im Laden.
Bei mir im Laden.
Ah, verstehe.
Genau,
weil die Hochzeiten
richtig.
Finden dann im Mai statt.
Tatsächlich, ja.
Ah, und so ein halbes Jahr vorher geht's schon los?
Ja, also mindestens halbes Jahr vorher.
Echt?
Ja.
So frühzeitig?
Ja.
Was ist so das Längste, was Bräute vorplanen? Gibt es das auch, dass das ja. ein Jahr vorher schon ist?
Also ein Jahr ist ganz normal. Eineinhalb Jahre gibt es auch schon mal. Die können kaum mal warten. Sobald sie einen Heiratsantrag bekommen haben, dann wollen sie gleich auf die Suche nach Brautkleid machen.
Gott, da muss man ja auch aufpassen, dass man in Shape bleibt, oder? Nicht, dass man abnimmt oder zunimmt und dann passt der Fummel. Du siehst schon, ich habe keine Ahnung. Ich habe nie geheiratet. Ich hatte noch nie ein Brautkleid an.
Ach nee.
Nee. Also das wird sehr spannend heute mit uns beiden.
Ja.
Gibt es denn auch sowas wie so Last-Minute-Käufe bei Brautkleidern, die sagen, nächste Woche ist es soweit, zacki zacki?
Aha. Ich hatte schon mal meinen Rekord. Innerhalb von 10 Minuten habe ich ein Kleid verkauft. Sie musste dann gleich danach in 2 Stunden im Flieger sitzen und das Kleid mitnehmen.
Oh,
das war alles innerhalb von 10 Minuten so.
Also ein sehr spontaner Entschluss.
Das war ein sehr spontaner Entschluss. Das war höchster Rekord.
Du hast ja 2 Läden im Münchner Osten, White Silhouette Brautmoden und ein eigenes Label hast du auch.
Mhm.
Fan Xia Design heißt es.
Mhm.
Du bist also eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und wie du das alles geschafft hast, weil du hast wirklich eine sehr bewegende Lebensgeschichte, das besprechen wir heute, gleich nach deinem Lebenslauf. Das kennst du wahrscheinlich schon, wenn du ab und zu mal Blaue Couch gehört hast.
Ja.
Ich darf dich bitten, den mal vorzulesen.
Okay. Ich heiße Fan Xia und meine große Leidenschaft ist die Brautmode. Ich liebe es, meinen Bräuten den schönsten Tag ihres Lebens zu verschönern. Der Weg zu meinem Erfolg war steinig. Mit 16 Jahren bin ich ohne meine Familie aus China nach Deutschland gekommen und habe mich ganz allein durchgeboxt. Eine gefährliche Erkrankung, die drohende Abschiebung und der Rauswurf aus einem erfolgreichen Brautmodegeschäft konnten mir nichts anhaben. Ich bin immer mutig, meinen Weg gegangen. Und wenn ich heute in den Spiegel schaue, dann sehe ich eine Frau, die weiß, was sie will und die sich absolut wohlfühlt in ihrem Daseins und Körper. Mein Lebensmotto ist, life is too short to be normal. Das Leben ist zu kurz, um normal zu sein. Ja, sehr gut getroffen.
Könntest du das unterschreiben?
Ja, absolut, total. Also ja, das ist meine große Leidenschaft, ist die Brautmode. Ich liebe meinen Beruf und ich lebe dafür.
Ja. Das merkt man dir auch in jeder Pore an, wirklich.
Ja.
Du bist Jahrgang 86, also wirklich blutjung in Shenyang. Spreche ich das richtig aus?
Ja, ja? Richtig.
Shenyang. Im Nordosten von China zur Welt gekommen und warst schon mal in Deutschland von deinem 4. bis zu deinem 8. Lebensjahr. Dann ging es wieder zurück nach China und dann bist du mit 16 wirklich ganz alleine zurückgekommen nach Deutschland.
Richtig,
wie
genau.
Wie kam das denn?
Mein Papa hat in deutscher Firma gearbeitet. Mhm. Mittlerweile ist er in Rente und daher der Bezug nach Deutschland natürlich.
Mhm.
Als ich klein war, 4 bis 8 Jahre alt, wo ich in Deutschland war, hat mein Papa hier in Deutschland studiert. Deswegen waren wir alle zusammen hier in Deutschland. Und dann hat er seinen Job gefunden, wo aber versetzt wird in China. Und deswegen waren wir wieder zurück in China. Und ich wollte schon immer in Deutschland studieren. Das war auf jeden Fall der Wunsch und Ziel. Und aber als ich 16 war, habe ich gemerkt, okay, wenn ich dann mit, weiß nicht, 20 oder 21 erst nach Deutschland komme und erst dann die Sprache lerne und nochmal das Ganze zu machen, das wäre richtig schwierig. Und deswegen beschloss ich dann schon früher nach Deutschland zu kommen und da war ich 16.
Wow, das ist ganz schön jung. Also meine Tochter ist jetzt 18, wenn ich mir vorstelle, vor 2 Jahren wäre sie so weit weg auch noch gegangen. Und du bist dann erstmal in eine Gastfamilie gegangen, ne, genau, zum Ankommen. Konntest du denn da schon Deutsch?
Also ich bin erstmal in einer Gastfamilie, auch für die Sprachschule. Sprachschule habe ich 5 Monate lang gelernt. Ich habe mit 1 oder so angefangen. Ich weiß nicht, was das...
Ja,
ich habe schon
diese vergessen. Levels sind diese das, Levels, diese Sprachlevel. Ne? Ja, also das, du konntest noch nicht so viel.
Ich konnte wenig, weil ich habe davor ein bisschen selber zu Hause gelernt, mit meinem Papa zusammen und 3 Bücher einfach 3 Monate lang durchgelernt. Und ich konnte etwas. Also hatte schon gute Basis, aber ich musste schon alles neu lernen und so weiter. Und das Deutsch ist nicht so einfach. Jetzt spreche ich immer noch nicht so ganz perfekt. Aber genau, und da war ich zuerst in der Gastfamilie, während ich in der Sprachschule war. Und danach war ich im Internat.
Okay. Ich finde, du sprichst übrigens ganz toll Deutsch.
Danke.
Das ist eine wahnsinnig schwere Sprache, wenn man die lernen muss von null an, ja. Du hast im Internat dann das deutsche Schulsystem kennengelernt. Was ist denn da der größte Unterschied zu China?
Ja, also es ist ein sehr großer Unterschied zu China natürlich. In China ist man sehr unter Druck. Also als Erstklassige musst du schon sehr viel Hausaufgabe schreiben, bis zu 10 Uhr am Abend nach der Schule.
In der ersten Klasse.
In der ersten Klasse schon. Und man hat sehr viel Druck in der Schule, weil man möchte immer die Beste sein, man muss die Beste sein, um auch später eine gute Universität zu kommen. Und dann haben wir eine gute Chance, einen Job zu bekommen, einen guten Job zu bekommen. Und weil in China sehr großes Volkspublikum gibt, also viele Menschen und deswegen auch aber nicht zu viele Chancen. Und jeder boxt sich da durch und von klein aus schon.
Ist man unter Druck.
Man ist sehr unter Druck und ich weiß noch, jetzt zum Beispiel in Deutschland, man hat nie Hausaufgabe, wenn man in Ferien ist. Und in China hast du einfach mal 3 Bücher Hausaufgabe. In jedem Fach hast du einfach Hausaufgabe.
Immer in allen Ferien?
In einem Ferien, das musst du alles fertig machen. Und ich bin so einer, okay, ich mache das jetzt dann. Wenn die Ferien anfängt, sofort alles fertig, damit ich dann meine Ferien genießen kann. Ja. Also man ist sehr unter Druck und das Lernsystem ist sehr schwierig. Und genau, als ich nach Deutschland kam, war für mich natürlich diese ganzen naturwissenschaftlichen Fächer sehr, sehr einfach für mich, weil ich habe wirklich viel Mathe, Physik, Chemie, da war ich richtig, richtig gut, weil ich habe viel weit voraus schon gelernt und wir sind viel weiter eigentlich mit der ganzen Fächer. Aber Deutsch und so, das war einfach nicht so ganz meine Stärke gewesen.
Aber man kann ja immer ausgleichen, das ist ja das Gute am deutschen Schulsystem, ne?
Genau, genau.
Du hast dann Abitur gemacht im Internat und du bist ja sicherlich nicht in allen Ferien dann heim nach China gereist. Wie hast du das denn organisiert? Bist du da im Internat geblieben oder wie hast du das gemacht?
Ja, man durfte leider nicht im Internat bleiben während der Ferien. Man muss irgendwo außerhalb sein. Es ist ein katholisches Mädcheninternat gewesen. Und ich musste dann natürlich in der Zeit suchen zu meinen Mitschülerinnen oder zur Gastfamilie vielleicht.
Ach,
oder
bist du einfach mit heimgegangen zur Mitschülerin?
Genau.
Dann? Ach.
Oder tatsächlich auch zu meiner Sprachschule. Da hatten die auch irgendwie so WGs und so oder sowas habe ich dann gemacht in den Ferien. Ja, nach Hause gehen war leider nicht so immer möglich, weil es manchmal nur 2 Wochen und die Flugtickets sind ja auch sehr teuer. Und ich bin dann immer nur so im Winter, wenn es große Ferien oder Sommerferien sowas, bin ich nach Hause geflogen.
Also 1-2 Mal im Jahr hast du deine Eltern gesehen in der Zeit?
1-2 Mal im Jahr.
Wow. Das ist ja, du hast ja keine Geschwister, die konntest du schon mal nicht vermissen. Schon mal ein Vorteil.
Ja, genau. Aber ich hatte einen Hund zu Hause.
Da kann der Trennungsschmerz auch schlimm sein, ne?
Ja, das war eigentlich mein Hund. Und dann, ja, meine Eltern haben auf sie aufgepasst. Und das ist so, ja, wie meine kleine Schwester.
Aber jetzt wenn ich mir jetzt überlege, mit 16, hattest du da nicht schreckliches Heimweh und fühlt man sich da nicht auch mal so ein bisschen einsam, haltlos, wenn man da so extrem weit weg ist von daheim?
Ja, also Anfangsphase war auf jeden Fall sehr schwierig. Aber ich hatte in der Gastfamilie hatte ich auch jemanden, eine aus Korea, die war auch mit mir zusammen in der Gastfamilie. Sie war genauso wie ich. Also ich war jetzt nicht so unbedingt alleine und im Internat war ich auch nicht alleine. Ja, also natürlich ist es schon, man boxt sich da durch und ich versuche es zu verdrängen und versuche mir andere Dinge zu denken und mich auf das Lernen und sowas zu konzentrieren, damit ich weiterkomme und dann geht die Zeit auch irgendwie vorbei.
Aber das hat dir wahrscheinlich schon sehr früh im Leben ein großes Selbstvertrauen auch gegeben, ne? Dass du das geschafft hast, diesen Schritt so weit wegzugehen, Abitur zu machen, in Deutschland zu studieren, alles ganz alleine. Das macht einen schon sehr stark, ne?
Ja, also mir ist dann natürlich jetzt erst so bewusst, was ich alles gemacht habe. Mir war es eigentlich gar nicht so bewusst. Es war einfach nur so mit der Flow. Ich habe es einfach mal gemacht und ich war 16. Okay, mein Gott, ich war 16, habe ich auch gar nicht gedacht, okay, das ist so früh. Ja. Nee, das war für mich in dem Zeitpunkt das Richtige und das habe ich dann gemacht und im Nachhinein, als ich die Stories erzählt habe, waren alle so, was, du warst mit 16? Oh mein Gott. Und für mich war es noch gar nicht so richtig bewusst gewesen, dass es so besonders so sein sollte. Also, ja.
Ich meine, wenn man dann in der Ferne ist und gesund ist, auf zwei Beinen steht, Freunde hat, Vertraute hat, dann ist es ja alles dann ganz gut machbar gewesen für dich. Aber wir haben gerade schon im Lebenslauf gehört, du hattest tatsächlich auch eine Krankheit, die dich dann ziemlich überrollt hat, wo du dann ganz alleine warst damit, ne?
Ja, also das war die letzte Ferien von meinem Abitur. Und ich hatte so Bauchschmerzen, richtig, richtig Bauchschmerzen, konnte nicht mehr laufen und ich hatte auch niemanden. Und dann musste ich dreimal zum Notarzt gehen, weil ich so Bauchschmerzen hatte. Ich wusste gar nicht, was los war. Und ja, und dann hatte ich ganz viel Wasserablagerung schon im Bauchbereich. Aber die Ärzte haben alle gesagt, ja, aber es ist jetzt alles, ja, vielleicht einfach Antibiotikum nehmen oder so. Dann geht's schon weg, aber ich wusste nicht, was es war. Und Gott sei Dank war eine Frauenärztin, die hat dann gesagt, ich muss sofort ins Krankenhaus gehen, weil das ist jetzt nicht mehr normal und es ist einfach ganz gefährlich jetzt. Und dann bin ich ins Krankenhaus und dann gleich habe ich sofort eine OP bekommen am gleichen Tag und es hat sich herausgestellt, dass ich Blinddarm hatte, Blinddarmentzündung.
Das kann ja auch mal blöd ausgehen, ne? Wenn man es zu spät macht. Hoi, hoi, hoi.
Ja, genau. Aber Gott sei Dank war es dann doch alles wieder gut. Also es war schon sehr an der Grenze gewesen. Aber das war meine letzte Ferien vor Abitur. Da habe ich gar nichts gelernt, so ungefähr. Und es war echt nicht so ganz gut. Aber ja, da habe ich auch geschafft.
Jetzt aber ich nehme an, du hast ein sehr gutes Abitur geschrieben, oder?
Ja, also die Schule war tatsächlich auch eine sehr gute Schule. Ich hatte ein 2,3 Abitur.
Vollkommen gut.
Besser als mein Mann.
Sehr zielstrebig warst du ja schon immer. Als kleines Mädchen mit 10 Jahren hattest du schon einen Berufswunsch. Den hast du mal dem Chef von deinem Papa erzählt. Das ist so süß.
Genau. Mein Chef und Papa bei uns waren und da hat er einfach mal so nebenbei gefragt, ja, und was möchtest du denn später werden? Ne? Und ich so, ja, ich möchte Chefin werden.
Und du hast es geschafft.
Ja.
Du bist Chefin. 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast du, ne?
Ja, genau. Wow. Ich habe 26 Mädels, meistens Mädels. Und ja, und ich bin auch sehr stolz auf meine Mädels. Wir sind ein gutes Team. Wir unterstützen uns und ohne meine Mädels wäre ich heute auch nicht hier.
Toll. Du hast ja eine Schneiderlehre gemacht, ganz klassisch, nach dem Abitur dann Modedesign studiert in München und dann ein Praktikum gemacht bei einer Modedesignerin und dann war der große Schock in deinem Leben, ne? Die wollten dich ausweisen.
Ja, nach meinem Abitur habe ich dann Schneiderlehre gemacht und dann habe ich Modedesign studiert. Das war alles in Ordnung und da konnte ich immer mein Visum beantragen, weil das war in diesem Rahmen von Visum für Ausländer irgendwie geschützt.
Es gibt halt Berufe, die gute Chancen haben.
Genau, genau, ja, genau. Richtig. Okay. Und dann ging es darum, dass ich Job suchen möchte. Und der Beruf, was ich mache, Modedesign, was ich machen möchte, ist einfach nicht so in diesem Rahmen drin. Das heißt, man bekommt kein Visum dafür.
Ja, man hat schlechtere Chancen auf ein Bleiberecht, ne?
Richtig,
mit so einem Beruf.
Genau. Also war der Weg, entweder ich muss sofort jetzt einen Job finden, der dir jetzt einen Vertrag macht. Und in der Branche, Modebranche, ist super schwierig reinzukommen. Man muss erstmal viel Erfahrung sammeln und die meisten nehmen dich auch gar nicht. Also es ist wirklich sehr schwierig. Und ja, und da war es halt entweder, ich sollte heiraten. Stand auch schon in Debatte.
Stand gerade keiner auf der Fußmatte.
Ja, und ich habe gedacht, oh mein Gott, es war so schwierig. Ja, aber Gott sei Dank habe ich dann auch einen Job gefunden und auch tatsächlich meine Berufung gefunden dadurch.
Also ein Job in der Wirtschaft dann irgendwo erstmal, oder wie?
Ich habe in der Textilwirtschaft, habe ich ja meinen Lebenslauf hochgeladen. Mhm. Und dann habe ich eine Anschreiben von meiner Ex-Chefin bekommen, dass sie mich gerne nehmen möchte oder dass sie mich gerne kennenlernen möchte. Mhm. Und ja, und dann ging es ganz gut mit den Vorstellungsgesprächen und dann wurde ich auch genommen. Und dann war es alles wieder
in Ordnung. Dann konntest du bleiben und alles war gut. Boah, aber ein ganz schöner Schock wahrscheinlich, ne?
Ja.
Bei diesem Brautmodeunternehmen, das war ja sehr erfolgreich damals, da hast du ja dann auch deine Leidenschaft für Brautkleider entdeckt. Mhm. Was ist denn daran so faszinierend?
Ja, also Brautkleider war schon immer faszinierend für mich. Ich weiß auch noch, als ich kleines Kind war, wenn ich an einem Brautmodeladen gefahren bin, dann habe ich immer zu meiner Mama gesagt, Mama, das ist so schön, ich möchte eines Tages heiraten, egal mit oder ohne Mann, ich will einfach nur heiraten. Und einfach nur die Brautkleider.
Egal, ob einer mitmacht.
Genau, und das war halt schon immer als kleines Kind. Und ich habe meinen Abschluss, für meinen Modedesign-Abschluss habe ich im Bereich Abendkleider gemacht. Das war schon immer, also Streetwear und sowas war eben noch nie so meine Passion gewesen. Ich wollte immer so couturige Abendkleider und Brautkleider und sowas in der Richtung gehen. Mhm. Und ja, und dann habe ich bei einem ganz bekannten Brautmodeladen angefangen damals und habe ich sofort meine Berufung gefunden. Das war wirklich, ich habe die Kleider gesehen in den Lagerhallen, da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin jetzt im Himmel. Und ich habe innerhalb von 2-3 Wochen alle 2000 Kleider auswendig gelernt. Ich konnte alle Kleider wissen, welche Marke das sind, welche Preise, wo sie hängen. Und das konnten nicht mal die Kollegen in 3 Jahre. Und deswegen wusste ich, okay, das ist das, was ich machen möchte.
Das ist mehr Berufung als Beruf, ne, bei dir. Ich meine, es ist ja auch nicht irgendein Kleid. Also wahrscheinlich hat dich schon auch fasziniert, dass das Kleid ist für den, wenn es gut läuft, schönsten Tag im Leben einer Frau. Das dann auch auf allen Bildern und Videos und sowas drauf ist. Das ist schon auch reizvoll, oder? Das besonders schön zu gestalten.
Ja, absolut. Also ich bin da immer sehr stolz, wenn ich sehe, okay, die Braut, die hatte mein Kleid an oder... Ja, und das ist schon ein schönes Gefühl, weil das Brautkleid ist ja im besten Fall nur einmal im Leben zu tragen.
Im besten Fall. Darf man eigentlich mehrmals weiß tragen?
Ja, also ich habe da schon auch, ja, die schon zweiten Mal, dritten Mal heiraten.
Und immer wieder schön
immer
in weiß.
Immer wieder weiß, ja. Weil ich meine, ich habe ja auch so, ja, ich verstehe das auch, weil warum sollte der zweite Mann, den du heiratest, nicht dich in weiß sehen wollen?
Stimmt. Ne? Ich glaube, dieses Ganze von wegen unbefleckt und die Unschuld in weiß, das ist ja auch schon vorbei. Also diese Bedeutung, ne?
Ja.
Die haben Brautkleider ja heute auch nicht mehr. Es ist einfach ein wunderschönes Kleid, das man an einem sehr besonderen Tag trägt.
Richtig.
Ne?
Ja, und das Wichtige ist, finde ich auch, zu diesem Fest ist es die liebsten Menschen an deiner Seite und man genießt einfach den Tag. Ich finde das so besonders und so wichtig. Ich habe ja letztes Jahr geheiratet und deswegen kann ich da mitsprechen, was es für ein Gefühl war. Und wie schnell das ginge und wie besonders es war. Einfach ein wunderschöner Tag.
Wenn eine Brautmodendesignerin heiratet, ne? Was für ein Kleid trägt sie denn?
Also da kann ich dann wohl nicht nur ein Kleid tragen. Das geht ja wohl nicht.
Mehrere?
Ja, ich hatte so 4 Outfits und eins davon hat geleuchtet im Dunkel. Und ja, und sonst hatte ich diese, ich liebe so ein bisschen Wandelbarkeit, ich liebe es. Ich kann mich tatsächlich wirklich nicht entscheiden. Ich verstehe die Bräute, wenn die sagen, okay, soll ich jetzt ein A-Linie tragen oder soll ich lieber Fit und Flair tragen oder soll ich lieber Prinzessin tragen? Sie können sich einfach nicht entscheiden, verstehe ich auch. Deswegen habe ich mich auch nicht entscheiden müssen. Ich habe einfach alles.
Das heißt,
alles
du hast dich 4-mal umgezogen am Tag?
Ja, nicht ganz. Ich hatte so ein wandelbares Kleid.
Ach so.
Ja, ich hatte so ein Body und unterschiedliche, also Röcke und einen Überrock und ein Shorts. Und dann hatte ich nochmal ein Kleid, das drüber gezogen wurde und geleuchtet hat. Also so war das einfach.
Am Abend dann, oder?
Am Abend,
oh,
ja.
Wie cool.
Zum ersten Tanz. Und dann habe ich die ausgezogen und dann war es Party.
Hast du deinen Mann auch angezogen an der Hochzeit oder durfte der anziehen, was er will?
Ach, der dürfte anziehen, was er will. Aber ich habe ihn gesehen. Wir waren zusammen einkaufen.
Also du wusstest schon, was
ich
da auf dich zukommt.
Ich wusste schon, was. Ja, genau.
Das war sehr Kleid unkompliziert. Passen, ne?
Okay. Ja.
Wenn wir so mal kurz zurückgehen in deine Biografie. Mit der Chefin bei dem Brautmodengeschäft, bei dem du dann gearbeitet hast, lief es nicht so gut. Du hast den Job dann verloren wegen einem Missverständnis, ne? So
wie ich das verstanden habe. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, das ist für mich ein Fluch und Segen zugleich gewesen. Mhm. Ich bin ihr immer noch sehr, sehr dankbar, was sie getan hat. Mittlerweile ist sie schon in Rente und hat sie super wohl verdient in ihrer Rente. Und durch sie habe ich meine Berufung gefunden. Und natürlich durch sie habe ich meine eigene Brautmodeladen, weil... Ja, damals war es nicht so glücklich mit der Trennung gewesen. Das war ein Missverständnis, aber mein Gott, dann war es einfach so und ich habe dann den Job verloren. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich möchte trotzdem weiterhin in den Berufen bleiben, definitiv. Und ich möchte auch in München bleiben. Und ja, da gab es nicht so viel Auswahl. Und
naja, aber du hast dich nicht heulend ins Eck gesetzt, sondern wieder die starke Frau. Weitergemacht und hast dich auf eigene Beine gestellt. Das ist ja auch nicht so einfach. Da braucht man viel Mut und da braucht man Geld vor allem. Wie hast du das finanziert?
Ja, tatsächlich ist es so, der erste Geld haben meine Eltern mir ausgeliehen.
Ja.
Und weil ich hatte ja nur 1,5 Jahre gearbeitet, also für 1.800 Euro im Monat gewesen und da hat man nicht wirklich viel übrig. Und deswegen bin ich meinen Eltern auch super dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Und für die war es gar nicht so richtig bewusst, dass ich, also die haben gar nicht geglaubt, dass ich wirklich so erfolgreich sein konnte. Die haben mir auch gesagt, okay, einfach mal ein kleiner Laden und mach mal deinen Job und so, ne? Die haben gar nicht so richtig realisiert und dann jetzt mittlerweile sind die auch voll stolz auf mich, dass ich dann wirklich sowas Großes geschafft habe.
Und du verkaufst ja auch in Österreich, in der Schweiz, du bist ja nicht nur in Deutschland, ne?
Ja, meine Labels verkaufe ich noch nach Österreich, Schweiz und in Deutschland weit, genau.
Wow, da hast du echt was geschaffen. Dieses Brautmodenbusiness ist ja nicht ganz einfach. Ne? Du musst da einkaufen für sehr viel Geld, hängen dann die Kleider in deinem Laden und ist ja nicht sicher, dass die auch dann alle wegkommen. Ne? Das heißt, man muss sehr gut wirtschaften, oder?
Ja, genau. Es ist nicht wie ein Schmuckladen. Okay, ich habe jetzt mal so Modeschmuck gekauft für, weiß ich nicht, Einkaufspreis 20 Euro und es ist einfach mal ein Brautkleid, das bis zu über 1.000 Euro kosten kann für ein EK. Und da hängen einfach mal, da kann ich auch nicht nur 10 Kleider hängen, weil das bringt ja auch nichts. Es muss Auswahl geben. Also ist mindestens 100 Kleider im Laden. Und das ist eigentlich viel mehr. Also jetzt mittlerweile haben wir 200-300 Kleider im Laden hängen und jedes Kleid ist Geld.
Ja.
Und man muss natürlich am Ende der Saison schauen, okay, welche Kleider kommen jetzt weg, müssen wir in Sale bringen und damit ich auch noch Platz habe für die nächste Saison. Also es ist wirklich so, Brautmodegeschäft ist auch ein Saisongeschäft. Wir haben jetzt die Saison gerade und dann ist es erstmal so ein paar Monate Durststrecke, die man auch überwinden muss. Und diese Durchstrecke ist auch die Zeit, wo man neue Kleider bestellt und für die neue Saison. Also
und da braucht man wieder Geld.
Man braucht wieder Geld. Also ist es auf jeden Fall auch ja nicht so einfach zu kalkulieren. Man muss schon auch viel Geld in die Hand nehmen und ja, ist auch ein hart erkämpfter Markt, muss man schon sagen.
Man braucht eine gute Security. Systeme am Laden, ne?
Ja, genau. Allerdings richtig.
Du bist ja auch im Fernsehen zu sehen, in den Dokuserien Zwischen Tüll und Tränen und Zwischen Tüll und Tränen Das Duell. Auf Vox läuft das.
Ja.
Wie ging das denn los? Wie sind die auf dich gekommen?
Ja, das war, ich glaube, es gibt es schon seit 7 Jahre oder 8 Jahre Zwischen Tüll und Tränen und sie haben mich damals angerufen und gefragt, ob ich da mitmachen möchte. Es war ein Pilotenprojekt gewesen. Und ich bin ja nicht fernsehscheu oder so. Ich war schon immer, als ich in der Schule war, habe ich auch immer moderiert und so Programme teilgenommen.
Also hat dir schon immer Spaß gemacht.
Ich hatte schon immer so Spaß in dem Fernsehen und so. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Und dann ging es halt los mit dem Zwischen Tüll und Tränen. Und es ist eine sehr erfolgreiche Sendung. Und ich mache das heute immer noch. Und mittlerweile gibt es auch noch Das Duell. Der läuft immer um 16 Uhr jeden Tag. Und da mache ich auch mit.
Sehr cool. Der Titel sagt es ja schon. Zwischen Tüll und Tränen, Brautkleider. Das ist eine sehr emotionale Angelegenheit.
Ja.
Da braucht man Fingerspitzengefühl, Empathie. Was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn du in so eine Verkaufsberatung gehst? Wenn eine Frau kommt und sagt, ich möchte ein Kleid. Was sind da die größten Herausforderungen?
Also die größte Herausforderung ist, wenn die Braut zum Beispiel sich nicht entscheiden kann, welche Richtung es gehen soll und man das einfach so kristallisieren muss. Oder es gibt Bräute, die können sagen, okay, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Es gibt aber Bräute, die können gar nichts sagen. Die sagen einfach, es gefällt mir nicht, aber ich weiß nicht warum. Und nur du musst dann als Beraterin dann da anschauen und noch mehr reinschauen in die Braut selber, um herauszufinden, okay, was will sie eigentlich? Mhm. Was war jetzt da falsch? Mit deiner eigenen Erfahrung, mit deinen eigenen Augen. Und du musst die Braut an deiner Seite gewinnen. Es ist eine sehr, sehr emotionale und sehr intensive Beratung für diese 1,5 Stunden. Meistens ist es so. Und natürlich musst du innerhalb dieser 1,5 Stunden das schönste Kleid des Lebens einer Braut verkaufen. Ne? Das ist nicht so leicht, weil es gibt natürlich Faktor Begleitpersonen auch. Die spielen auch eine große Rolle.
Die haben auch eine Meinung und reden mit.
Genau. Ne? Und je mehr, desto schwieriger.
Ich habe meine 7 besten Freundinnen dabei. Ist doch okay,
ja,
oder?
Ja, genau. Und jeder sagt irgendwas dazu und dann bist du irgendwann als Braut, wenn du selber nicht so da klar bist,
ja,
im Kopf.
Total verwirrt. Und, aber ja, du siehst es ja sicherlich auch schon, wenn die Frau reinkommt. Was ist das für ein Typ? Wie alt ist die? Wie ist ihr Körper? Was passt da gut dazu? Das weißt du dann ja wahrscheinlich schon ein bisschen, ne?
Ja, also meistens weiß ich auf jeden Fall. Wenn ich die sehe, dann kann ich schon ein bisschen so einschätzen, okay, welche Kategorie geht sie jetzt ungefähr? Aber manchmal auch nicht.
Was würdest du mir denn empfehlen? Also ich stelle mich mal hin, dann siehst du, wie ich aussehe, mein Körper so.
Ja.
53 Jahre alt, kurze dunkle Haare.
Ja, und auch sehr weibliche Figur.
Dankeschön.
Ja, das finde ich sehr gut. Also weibliche Figur, kann man wirklich vieles tragen. Man kann auch was Enges tragen. Jetzt hast du auch ein enges Kleid eigentlich an, ne?
Also da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ein enges Brautkleid zu tragen.
Ich finde schon, so was Elegantes, Enges, ein bisschen mit Spitze. Ja, vielleicht auch, wenn dann mit lange Ärmel oder keine Ärmel.
Ja, da sehe ich mich auch.
Ja,
dann
genau.
Irgendwann mal im Jahr 2087.
Auf gar keinen Fall so krass Prinzessin.
Nee, das bin ich nicht. Das
ja,
stimmt.
Das glaube ich nicht. Ja. Es kann auch was Fließendes sein, was Lockeres, Fließendes, sowas.
Also du hast immer schon gleich eine Idee, ne, wenn du einen Menschen siehst. Das finde ich
gut. Ja, meistens schon.
Das ist dann eine Gabe, die man haben muss. Man muss ein Gefühl dafür haben. Und das ist ja fast schon ein bisschen psychologische Arbeit auch, oder?
Ja, absolut. Also total. Also wenn man dann eine Braut vor dir hast und dann geht es darum, okay, entscheide ich mich heute oder nicht? Viele sagen, okay, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Dann frage ich also, warum musst du eine Nacht drüber schlafen? Entweder ist es jetzt dein Kleid, musst du nicht eine Nacht drüber schlafen. Wenn du vom Altar stehst, dann sagst du auch nicht, okay, ich muss eine Nacht drüber schlafen, um Ja zu sagen, oder? Ja. Das ist schon so ein bisschen Vergleich, finde ich. Ein Brautkleid ist ein Kleid, besten Fall wirklich für einmal im Leben. Und da sollte man auch, wenn man vielleicht vorher nicht so entschlossen ist, so eine Person ist, die immer überlegen muss, für diese Sache vielleicht einmal so richtig entschlossen sein und nicht richtig mal auf Bauchgefühl vertrauen. Wenn das nicht ist, dann ist es auch nicht, ist okay. Aber wenn es ist, dann freust dich einfach, Ja zu sagen.
Gibt es da auch manchmal so kleine Nervenzusammenbrüche von gestressten Bräuten im Laden?
Absolut, klar. Also kann ich ein Buch davon schreiben? Ja, also meistens passiert das tatsächlich dann beim Abholen des Kleides, weil vielleicht irgendwas Kleines nicht so richtig gepasst hat, aber das ist auch gar nichts Dramatisches. Also wir kriegen ja das alles hin, aber dann ist halt Nerven sehr gereizt, weil bald ist die Hochzeit und es muss alles perfekt sein und vielleicht habe ich noch im Hintergrund noch alles anders zu organisieren, dass alles irgendwie nicht so hundertprozentig passt, dann ist es an dem Tag einfach voll Nervenzusammenbruch.
Jetzt bist du ja noch keine Jahrzehnte in dem Geschäft, aber ich habe schon das Gefühl, ich bin ja einige Ecken älter als du, dass dieser Druck, der auf so einer Hochzeit liegt, irgendwie viel größer geworden ist in den letzten Jahren.
Ja.
Also früher war das schon auch ein wichtiger Tag, aber ich habe manchmal das Gefühl, heutzutage, die drehen ja alle komplett durch.
Ja, tatsächlich.
Bisschen schon, oder?
Ja, wirklich. Es gibt wirklich Bräute, ich verstehe das auch, man möchte es perfekt haben. Manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu sehr übertrieben, bis zu kleines Detail, dass man dann vielleicht, ich habe schon mal gehört, dass die Braut dann zu dem Koch gesagt hat, ich möchte gerne veganes Gericht und genau das und das und das in dem Speise drin haben. Also das macht ja kein Mensch. Okay. Kannst nicht dem Koch zuweisen, wie viel Gramm was von was
dazu
dazukommt. Also da gibt es schon echt sehr, sehr, sehr perfektionistische Bräute. Und also ich finde, dass je lockerer man das sieht, natürlich sollte es perfekt sein, aber je lockerer man das sieht und je, keine Ahnung, auch wenn es scheiß Wetter ist, mein Gott, dann ist es einfach scheiß Wetter. Es ist auch so schön, habe ich auch schon so auf Videos gesehen, wo die Bräute sich getraut haben und dann pitschnass geworden sind, aber die nehmen das mit Humor und lachen dabei.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil auch am schönsten Tag des Lebens kann mal was schiefgehen. Ja. In meinem Bekanntenkreis gab es mal eine Hochzeit, die war auch wirklich total durchgestylt, durchchoreografiert.
Ja.
Und dann wurde ein großer Pflaumen-Dachi, also Zwetschgenkuchen, in Herzform, riesengroß, so rausgerollt. Aha. Und dann kam der Angriff der Wespen. Kein Mensch konnte mehr an diesen Kuchen ran.
Oh mein Gott.
Alle sind schreiend davon, weil die sind wirklich auf diesen Kuchen gestürzt.
Oh Gott.
Sowas kann halt passieren.
Das ist absolut. Na? Und man muss es einfach mit Humor sehen und einfach das Beste daraus machen, finde ich.
Ja.
Ja, und dann kann man den Tag genießen.
Wurde denn auch schon mal ein Brautkleid zurückgegeben wegen einer geplatzten Hochzeit? Hast du das schon mal erlebt?
Ja, tatsächlich gibt es auch. Natürlich, ich habe alles schon erlebt. Ja, dass der Bräutigam dann nicht mehr heiraten möchte. Die haben sich getrennt kurz davor. Und natürlich ist es unschön. Ja,
aber nimmst du das dann zurück?
Nee, tatsächlich nicht.
Geht nicht,
also ich kann das. Also das ist einfach, die Brautkleider werden alle gefertigt extra. Mhm. Ich habe es nicht dann da und dann hast du das gekauft und dann ist es weg, sondern ich habe es da zum Probieren und dann werde ich dann das Kleid in der Größe bestellen, was die Braut braucht.
Ah,
und
verstehe.
Vielleicht auch vieles, weil wir haben sehr viele sehr kreative Bräute, die dann extra zu uns kommen, weil wir ja so flexibel und kreativ sind. Die haben dann auch viele Designänderungen schon im Kleid.
Also Sonderwünsche einfach.
Das Kleid ist überhaupt gar nicht mehr das Kleid, was eigentlich ursprünglich produziert wurde, sondern einfach eine individuelle Anfertigung. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile ein Secondhand-Konzept. Das bedeutet, dann nehme ich das auch sehr gerne in unser Secondhand-Konzept auf Kommission und es läuft auch sehr gut. Also wir verkaufen sehr gut und dann kriegen sie das auch weg.
Es gibt ja auch Frauen, die sagen, niemals würde ich in einem gebrauchten Kleid heiraten. Das muss neu und unschuldig sein. Aber das, ich finde das auch. Es gibt so schöne Vintage-Kleider, ne? Habe ich auch schon gesehen.
Ja, also da geht die Meinung auseinander. Manche sagen, okay, das ist auch super gut, weil nachhaltig und so. Mir würde das auch eigentlich nicht wirklich was ausmachen. Weil eigentlich ist es so, in China leiht man die Kleider. Das bedeutet, es ist nichts anderes als Secondhand-Kleider, wenn man das auf die
Hand trägt. Das ist grundsätzlich so, da leiht man sich ein Brautkleid.
Ja, also grundsätzlich so. Meine Cousine hat zum Beispiel mit 5 Kleider geheiratet.
Das gibt es in Deutschland aber eigentlich gar nicht, ne? Dieses in mehreren Kleidern heiraten.
So ist es.
Ungewöhnlich.
Und, ja, und deswegen habe ich das damals schon von Anfang an auch dieses Angebot gemacht mit dem Leihen. Mhm. Die Bräute können auch bei mir ausleihen, Kleider. Mhm. Und ja, es funktioniert eigentlich auch sehr gut. Deswegen für mich ist das jetzt einfach ein Kleid, was dann zu dir passen soll, zu dem Tag.
Ich schau mal kurz durch die Scheibe. Unser Techniker, der Otto, der fällt gleich ins Koma. Brautkleider, nicht so dein Ding, ne? Deshalb müssen wir kurz mal über Männer reden, dass wir mit dir auch was tun. Kommen da auch mal Männer mit eigentlich zum Anprobieren oder ist es noch immer noch ein totales Tabu?
Also ganz selten kommt ein Mann mit der Frau zusammen.
Ja,
ja, normalerweise möchte die Frau den Mann überraschen und die Männer dürfen das nicht sehen.
Schon alles immer noch ganz schön traditionell in dieser Welt der Brautmoden.
Ja, total.
Aha. Und andere Farben als weiß, gibt es das?
Ja, es haben sich die Brautkleider auch sehr weit entwickelt mit den Farben. Am Anfang war es ja weiß-weiß, so schneeweiß wie Papier. Und dann ist es ins Ivory, also das Elfenbein, gebrochene Weiß. Und jetzt mittlerweile gibt es Blush, Peach, Nude.
Was ist denn Blush?
Blush, so ein bisschen wie so eine pudrige, beige Farbe.
Ah.
So ein bisschen.
Und Peach ist so
weich.
Pfirsichmäßig?
Genau.
Und was gibt's noch?
Nude.
Nude.
Nude ist so ein bisschen wie Hautfarbe.
Das sind wie diese Stützunterhose.
Die legt man tatsächlich, ja, es ist aber
oder?
Wirklich, der
so
Unterton
ähnlich.
Ist so, aber die legt man unter dem weißen Kleid.
Ah, also, das ist so
das
durchschimmert.
Heißt, das ist durchschimmert. Dann kommen die Spitze immer sehr gut zur Geltung.
Momentan bist du ja im großen Umbau. Im August soll es die Eröffnung geben.
Oh mein Gott.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns in diesem ganzen Stress. Ein neuer Laden mit Kaffee sogar.
Ja. Ja.
Wie bist du denn darauf gekommen?
Das war schon immer ein Traum von mir gewesen. Ich hatte, da gibt es in... Wo ist das? In Holland, glaube ich, ein Laden. Und die haben auf jeden Fall im Brautmodeladen auch so Kaffee und so was, also sehr groß, ein dreistöckiger Palast oder so. Ne? Und für mich war schon immer so ein Traum gewesen, ich hätte gerne eine schöne, gemütliche Ecke für die Bräute, auch für die Begleitpersonen und einfach, dass es so familiär sich anfühlt. das war schon immer ein Traum, einen Kaffee zu integrieren. Und jetzt, wo wir Platz haben, kann ich das toll. Jetzt verwirklichen.
Im August ist Eröffnung?
Im August ist die offizielle Eröffnung, am 3. August. Und da planen wir auch wirklich groß, auch mit dem Fernsehteam. Und ihr seid auch herzlich eingeladen,
na,
wenn
toll.
Ihr möchtet.
Vielleicht ziehe ich da mal ein Brautkleid an.
Ja.
Einfach aus Spaß.
Ja, genau. Dann wird es alles nochmal, dann kann man das wirklich, das Endergebnis sehen.
Fan Xia ist heute unser Gast. Gibt es nicht nur im Radio, sondern wie wir gehört haben, eben auch im Fernsehen, auf Instagram, auf YouTube. Du bist sehr aktiv auf allen Plattformen und das ganze Gespräch von heute natürlich auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD-Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.